Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Ja, hallo Hahn und herzlich willkommen im neuen Jahr mit wieder ganz liebenswerten und interessanten Geschichten aus unserer Stadt. Ich freue mich schon, die nächsten Folgen euch vorstellen zu dürfen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute wieder dabei bist und wünsche mir, dass du diesem Hahner Podcast Projekt treu bleibst und immer wieder gerne hineinhörst. In dieser Folge spreche ich mit Alexander Henning, der mit seiner Frau Katrin die Grüthener Metzgerei Rauschmann und damit mittlerweile die einzige Metzgerei in Hahn in fünfter Generation leitet. Und in diesem Jahr feiert das schöne Familienunternehmen sein 120-jähriges Jubiläum. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Glückwunsch für diese stolze Tradition und Leistung und vor allem die viele Arbeit, die dahinter steckt. Alex gibt uns einen persönlichen Einblick in die Metzgerei und berichtet, wie sich das Unternehmen aktuell aufstellt. Da ich weiß, wie viel Arbeit dort anfällt, also insbesondere nach dieser Folge weiß das, glaube ich, dann jeder, möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken, dass sich Alex nach einem anstrengenden Tag die Zeit für dieses Interview genommen hat. Und wenn auch du wissen möchtest, was das Lieblingsessen der Familie Henning ist, dann solltest du jetzt dranbleiben. Erstmal hallo Alex und schönen Gruß nach Grüthen.
Grüß dich Frank, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ist mein erster Podcast, ich guck mal, wie ich mich schlag.
Ja, du machst das schon ganz gut, das habe ich schon gemerkt.
Ja.
Das 120 Jahre Metzgerei Rauschmann, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ihr seid der letzte Metzgereibetrieb in Hahn und Grüthen. Was macht ihr richtig?
Ja, 120 Jahre. Wir sind jetzt die fünfte Generation. Wir haben uns eigentlich über die ganzen Jahre, denke ich, eins behalten oder bewahrt. Wir schlachten ja seit jeher hier im Betrieb. Wir machen die Wurstwaren hier zu über 90% selbst. Was viele aufgeben mussten wegen fehlender Genehmigungen oder größeren Umbauaktionen und bei den Wurstproduktion war es auch häufig Bequemlichkeit vielleicht und ja. Also ich glaube halt, wir haben sehr nette Mädels vorne, die leckeren Wurstwaren, also ich finde sie persönlich zumindest lecker und ich glaube, sie kommen ganz gut an, auch verkaufen. Und ich kann sagen, bei uns kriegt man was anderes als jetzt, sage ich mal, in irgendeinem Supermarkt. So, wenn ich schon mal so rumlaufe, ich gucke mir auch gerne so Metzgereien an oder überhaupt auch irgendwelche Märkte. Es liegt ja im Grunde immer von den drei großen dieselben Produkte in der Theke. Das ist ja dann egal, ob ich hier hingehe oder dahin. Es schmeckt ja immer irgendwie ähnlich. Und das kann ich, glaube ich, sagen, dass das bei uns nicht so ist, weil wir es tatsächlich halt hinten selbst machen und jede Woche frisch. Also das ist nicht schon drei Wochen in der Verpackung. Ich glaube, das macht halt dann den Unterschied, dass die Leute das auch Gott sei Dank hier in Hahn-Grüthen oder in der Umgebung zu schätzen wissen.
Gut, jetzt gibt es da wahrscheinlich handfeste Gründe, warum andere Metzgereien nicht mehr selber schlachten. Das ist ja auch mit einem entsprechenden Aufwand auch verbunden. Ne? Wie groß ist denn euer gesamtes Team so im Durchschnitt? Ein bisschen Fluktuation hat man ja.
An festen Mitarbeitern, sage ich mal, mindestens 20, 25 Stundenkräften sind wir meistens so um die 18. Mhm. Also dann zähle ich erstmal einen Fahrer und jemand, der hier spült oder ein bisschen Ordnung hält, nicht mit, der natürlich auch ein wichtiges Glied in der Kette ist. Aber die sind halt nur stundenweise dann da oder wir haben halt nicht so ganz so viel auszuliefern. Unser Fahrer ist im Schnitt 3 Stunden einmal die Woche da, schon mal 4 oder 5, je nachdem. Aber das war es dann auch. Aber ich sag mal so, an Verkaufspersonal und Produktionsmitarbeiter sind wir so am liebsten so um die 18. Im Moment ist... Genau.
Und beim Schlachten, das machst du dann hauptverantwortlich oder federführend oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also das machen wir alle zusammen. Wir haben ja ein Team vorne und ein Team hinten und es ist so, ich bin zwar auch schon mal im Büro, aber ich bin leider oder Gott sei Dank nicht der Chef, der nur im Büro sitzt und dann von oben guckt, sondern ich muss und darf mitarbeiten. Und das ist auch für mich gut, weil man steckt mit drin, man, man ist einfach mit dabei. So. Und beim Schlachten ist es ganz einfach so, wir kriegen Montagsschweine. Und das hört sich immer so heftig an. So zwischen 10 und 15 Stück, je nachdem, wie die Auftragslage gerade ist. Und dann muss halt die ganze Mannschaft ist da beim Schlachten involviert. Ne?
Also die kommen lebend zu eurem Betrieb oder wie?
Ganz genau, die kommen ja aus Grüten, sind ja im Grunde Nachbarn von uns, die. Mhm. Das sind Ferkel, der züchtet die auf Stroh und bringt die dann ziemlich exklusiv zu uns. Ja, die fahren morgens mit dem Trecker, wenn es hochkommt, 5 Minuten. Ja, und dann werden die halt bei uns geschlachtet.
Und wie lange dauert sowas? So 15 Schweine schlachten?
Also nur das reine Schlachten dauert ungefähr 2 Stunden. Also wir fangen meistens so gegen 7 an und dann sind wir so gegen 9 fertig. Also dann muss man natürlich das Schlachthaus erstmal reinigen, dann wird das Tier, wir zerlegen zum Teil warm. Mhm. Das ist für uns auch eine gute, also erstmal ist das kraftschonend, weil das Tier halt noch nicht fest, hart, nenne ich es jetzt mal, ist. Mhm. Und wir können dadurch auch stark Zusatzstoffe reduzieren, wie zum Beispiel Phosphat, weil der pH-Wert im Fleisch noch ein ganz anderer ist. Und das erhalten wir uns, indem wir das direkt warm salzen und können das dadurch in unserer Produktion solche Hilfsmittel, die ja im Grunde unumgänglich sind, stark reduzieren.
Und 15 Schweine, so 10 bis 15 in der Woche und eine Kuh auch in der Woche, ne? Oder ein Rind. Ne?
Genau.
Und die schon werden mal auch komplett sozusagen über den Tresen dann verkauft oder über das Catering verarbeitet? Oder bleibt hinterher nach einer Woche dann ein halbes Schwein über und das geht dann ins Katzenfutter? Oder muss ich mir das vorstellen?
Nee, also das haben wir recht gut im Griff. Also ich würde mal sagen, 98% der Tiere werden bei uns verwertet. So aus den Knochen machen wir Suppen oder Fonds oder also die kochen wir pauschal aus und alles, was man, wenn man nicht Wasser nehmen muss, also um eine Suppe zu kochen, sondern man hat eine schöne Brühe, dann stimmt schon das Grundprodukt und das hebt halt auch den Geschmack insgesamt. Ne? Das schmeckt nicht so wie 0815, ne? Also weiß man ja selber, wenn man eine schöne Rindfleisch- oder Hühnersuppe kocht und da kommt ein halbes Huhn rein, die Suppe schmeckt einfach besser, als wenn man eine Tüte aufreißt. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen der Leitfaden. Wir versuchen alles zu verarbeiten. Natürlich bleibt schon mal ein bisschen Schwarte über oder ein paar Knochen oder die Pfötchen, weil das einfach auch nicht mehr so gefragt ist wie früher. Mhm. Aber im Großen und Ganzen schmeißt man nicht viel weg.
Okay. Du hast vorhin gesagt, 5. Generation. Also wenn ich das richtig verstanden habe, deine Frau ist aus der Ursprungsmetzgereifamilie.
Genau.
Du hast da eingeheiratet, warst aber gar kein Metzger.
Nee, ich habe genau wie mein Schwiegervater eingeheiratet. Also quasi ist die Mutter meiner Frau eine geborene Rauschmann.
Ja.
Ja, und ich war Speditionskaufmann. Bis ich ungefähr 30 war. Und ja, meine Frau kenne ich mittlerweile schon ein paar Jahre. Und ja, irgendwann. Ja,
du Hanna, ne? Sie Grütnerin, ne?
Genau.
So, und irgendwie dann irgendwie mal über die grüne Wiese, über den grünen Acker sozusagen, hat man sich dann irgendwo kennengelernt. Und dann, ja, aber wie muss man sich das vorstellen? Nimmt einen dann der Schwiegerpapa irgendwann mal zur Seite und sagt, Junge, wir können dich hier gut gebrauchen? Oder war das dann plötzlich dein Wunsch?
Nee, also ich habe, wie gesagt, in der Spedition gearbeitet, im Büro und habe dann am Wochenende und nachmittags dauernd hier geholfen. Ne? Dann bei Buffets, bei allem, was so angefallen ist. Und dann kam die Zeit mit dem Zivildienst oder mit dem Wehrdienst. Gab es ja früher noch. Mhm. Und dazwischen hatte ich so ein Loch von 4 oder 6 Monaten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und damals hat man sich ja Mühe gegeben, in seinem Lebenslauf möglichst keine Fehlzeiten zu haben. Und dann damals war das so. Dann daraufhin habe ich dann gefragt, immer kann ich nicht die 4 oder 5 Monate, dann könnt ihr mich nicht anstellen. Ja, und dann habe ich im Grunde Vollzeit 5 Monate hier gearbeitet und wusste daher, was hier so über die Woche passiert. Mhm. Ja, und dann haben die halt irgendwann angefangen. Irgendwann wollen wir mal in Rente und ja, und ich saß mal auf Hochdeutsch, mir ging jetzt so langsam so ein bisschen auf den Sack, dass ich dann von der Arbeit zur Arbeit gefahren bin und habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, ich sage, was machen wir jetzt eigentlich? Ich sage, ich bin ich habe zwei Jobs und du irgendwann möchtest du für hier in deinem Betrieb deiner Eltern für jemand Fremdes arbeiten oder sollten wir vielleicht überlegen, ob man das gemeinsam auch hinkriegt. So, und dann ist das halt, dann haben wir das mit den Schwiegereltern mal so locker abgesprochen. Und so ist das halt gewachsen dann mit der Zeit. Ne? Dann hat man sich damit mal auseinandergesetzt. Ja, und irgendwann habe ich dann gekündigt, habe meine Ausbildung begonnen und habe im Anschluss direkt so einen Fernschnellkurs gemacht, einen Meisterkurs. Ja, dann haben wir zwischendurch noch ein Kind gekriegt und dann war es irgendwie auch schon soweit. Mittlerweile aber auch 8 Jahre her. Wir sind, ja, genau, 8 Jahre. Also die Zeit ist verflogen.
Und was macht dir jetzt an dem neuen Beruf am meisten Spaß?
Ich mag es gerne, wenn man was anfängt und man am Ende was hat, was man in dem Fall essen kann. Mhm. Oder halt, also ich finde es halt gut, was mit den Händen zu machen, von A bis Z. Ne? Man sieht, wie sowas wächst, man macht leckere Sachen daraus und wenn das dann noch gut ankommt, also das macht dann schon Spaß. Also trotz all der Widrigkeiten, die man sonst noch so, mit denen man zu kämpfen hat, ne, was ja jeder hat, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass hier immer alles nur die Sonne scheint, ne, aber am langen Ende ist es wirklich so, dass ja Gott sei Dank, dass bei uns auch noch alles ganz gut funktioniert mit dem Laden das macht Spaß.
Da kommen wir gleich nochmal zu den Herausforderungen natürlich. Also ich sehe euren Laden eigentlich immer voll. Also wenn ich mal da bin, wir essen jetzt auch nicht so viel Fleisch, ehrlich gesagt, aber wenn ich da bin, egal ob morgens um 8 oder nachmittags, also eigentlich ist immer voll, der Laden. Ne? Weil ihr macht ja auch Mittagstisch, genau. Ihr macht Catering. Weiß ich gar nicht, ob sich das dann nur aufs Wochenende konzentriert. Dann liefert ihr das Becherhus. Dann seid ihr in Festivitäten, zum Beispiel beim Oktoberfest hier in Hahn dabei und sorgt für die kulinarischen Genüsse. Also es sind ja auch viele sozusagen Nebenschauplätze, sage ich jetzt mal, von einem reinen Ladenbetrieb, den ihr da vorne habt. Ne? Muss man das heutzutage machen, dass man, sag ich mal, sehr viel anbietet, also heiße Theke, weil ich sag mal, das kostet natürlich auch alles immer Kapazitäten, ne?
Ich denke, dass man das zu einem gewissen Teil schon anbieten muss. Also das hat ja mehrere Vorteile. Zum einen natürlich ist mal die Werbung. Wenn ich jetzt auf dem Regionalfest oder auf dem Oktoberfest bin, dann präsentiert man sich ja auch und den Leuten schmeckt vielleicht was zu kriegen und überlegen sich dann auch mal hier nach Grüten zu kommen. Dann verschenkt man die Sachen natürlich auch nicht, ne? Also dann nimmt man ja auch was ein. So, und mit dem Mittagstisch, also ich mache ja Frikadellen sowieso. Ich mache jetzt eine Mettwurst sowieso. Ich habe Hähnchen in der Auslage. So, jetzt kann ich ja, wir gucken halt, das, was in der Theke ist, soll immer nach Möglichkeit natürlich, also ist es auch, hört sich jetzt blöd an, aber taufrisch sein, aber wenn jetzt zum Beispiel vielleicht andere Läden, will ich jetzt mal so sagen, so ein Mettwürstchen vielleicht nochmal 3-4 Tage in der Theke liegen lassen müssen, brate ich das ab, schneide das klein und dann kommt das in die in dicken Bohneneintopf oder in irgendeinen anderen Eintopf. Ja. Das ermöglicht uns natürlich auch so ein bisschen die Frische zu erhalten, ohne dass ich da jetzt irgendwas wegschmeißen muss, weil ich glaube, das ist auch bei vielen so ein bisschen, vor allem bei den Märkten, weiß ich, das ist das Problem, dass die halt was übrig bleibt oder nicht mehr schön ist oder unter Umständen sogar schlecht ist, einfach in die Tonne kommen. Ne? Und das ist ja dann total Verlust. Und da bin ich immer der Meinung, durch dieses Konzept, was wir da haben mit immer warmer Theke, wir können das ja, wir machen die ja jede Woche, besprechen wir, was wir kochen. Und dann zeichnet sich unter Umständen auch schon mal was ab, was wir jetzt noch so übrig haben, zu viel haben, dann nehmen wir natürlich was, was ich in Anführungsstrichen weg muss. Einfach, um das auch danach wieder frisch machen zu können, weil ich sag, ein frisches Mettwürstchen schmeckt noch mal, nur mal am besten. Oder eine frische Leberwurst, ne, die, wenn die aus dem Rauch kommt, die verliert im Kühlhaus über die Zeit halt Geschmack. Warum? Kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber was ich definitiv sagen kann, ist, wenn wir morgens aus dem Rauch die warme Leberwurst rausholen und man die isst, den Geschmack vergisst man nicht.
Habt ihr da so einen klaren Plan, wann ihr was wie produziert? Also montags machen wir das, dienstags machen wir das?
Es gibt einen groben Plan, ja. Es gibt bestimmte Wurstsorten, ich sage jetzt mal zum Beispiel unsere Schmierwurst, die machen wir immer dienstags. Mettwurst oder Fleischwurst sind ja solche Gänge, die machen wir ja fast täglich. Also, wir haben einen groben Plan, aber wir sind halt so klein, wir gucken halt wirklich immer, was, wie viel ist was da, was ist vorhanden, was wird gebraucht. Und dann wird das halt auch mehrmals die Woche neu gemacht. Und ja, und bis jetzt klappt das ganz gut, dass wir die Schweine, die wir montags schlachten, am Ende der Woche immer ziemlich gut verwertet haben.
Ja, also die Frische, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? Das schmeckst du auch einfach. Ne? Also auch hier so ein Mettbrötchen bei euch, ne? Das ist zum Beispiel auch ganz anders. Ne? Das ist nicht grob, das ist nochmal schön durchgewolft. Da bleibt nichts zwischen den Zähnen hängen. Das ist auch wirklich ein Genuss. Also überall, wo ich mal eure Mettbrötchen mit hingebracht habe in eine Firma oder sowas, dann habe ich gesagt, Mensch, was ist das denn? Wo hast du das denn her?
Das freut mich. Also wir wolfen unser Mett ja nicht. Wir guttern das. Und das ist schon der Unterschied. Ja,
da muss ich mich wieder outen, dass ich mal wieder keine Ahnung habe.
Ja, aber das ist halt der Grund, warum, ich möchte nicht ausschließen, dass bei uns auch mal eine Sehne dazwischen sein kann. Ne? Dafür ist es ein Handwerk und wir machen ja, es arbeiten überall Menschen. Aber durch diesen Kutterprozess, das ist ja im Grunde eine Maschine mit scharfen Messern, haben wir halt wir schneiden das Fleisch mehr, als dass wir es so quetschen und drehen, nenne ich es jetzt einfach mal. Damit es halbwegs verständlich. Und da flutscht halt eher mal eine Sehne mit durch, als wie wenn man das halt kuttert. Und deswegen haben wir auch diese etwas andere Struktur, wie jetzt zum Beispiel den Rewe-Markt, die ja die meisten haben, darf man Rewe-Markt überhaupt hier sagen? Da muss man ja wahrscheinlich. Also die Märkte, die haben halt meistens nur einen Wolf da stehen.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja jetzt auch im Betrieb, aber du hast auch noch andere Aufgaben. Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag von dir aus?
Morgens aufstehen, Kaffee trinken.
Und wie viel Uhr ist das so?
Nein. Ja, also im Normalfall stellt der Wecker so gegen 4 und dann bin ich so gegen 4:30, 5 unten. Ja, dann backe ich Brötchen, dann trinken wir einen Kaffee, dann kommen die Jungs und dann fangen wir klassisch mit Mett an.
Und du backst Brötchen? Ist auch noch Bäcker hier zwischendurch, oder
was? Wir backen einen Teil der Brötchen selber auf, also wir machen sie nicht selbst und einen Teil haben wir als Bäckerbrötchen, weil wir halt für beides Kunden haben. Manche sagen, ich möchte lieber das und die anderen möchten lieber das. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir eigentlich so machen, weil durch diese Aufbackbrötchen haben wir so ein bisschen die Flexibilität, wenn mal keine mehr da sind, können wir zumindest nochmal schnell welche nachbacken. Wie gesagt, und es gibt durchaus einige Kunden, die stehen da drauf, die möchten lieber die anderen.
Okay.
Ja, und dann kommt es halt auf den Tag an. Also dienstags zum Beispiel machen wir dann Rohwurst. Das ist hier Mettenten, Streichmett, Schmierwurst, die ganzen Geschichten. Das machen wir meistens bis mittags. Bis zum Frühstück, Entschuldigung. Und nach dem Frühstück dann machen wir die ganzen Kochwurstartikel, also sprich alle Blutwurstprodukte und alle Leberwurstprodukte. Ja, und dann um 11 wird der Mittagstisch, also um 8:30, 9 geht dann einer weg, der muss dann schon anfangen zu kochen spätestens. Ja, und dann muss sauber gemacht werden, darf man auch nicht unterschätzen. Ja, und da ist der Tag eigentlich, so ein Dienstag ist dann schnell um. Und mittwochs ist es dann, wir haben ja die großen Wurstsorten, Roh, Brüh und Koch. Und dann machen wir die Brühwurst am Mittwoch zum größten Teil. Und dann gucken wir, was fehlt. Und dann geht es schon los. Ne? Sülzen machen wir ja selber. Pasteten machen wir selber. Dann fängt das an, so ein bisschen zu variieren. Also gerade bei der Fleischwurst ist es ja so, wir haben ja zig grobe Einlagen. Also Bierschinken, Kaiserjagdwurst, im Ring, in dem Darm. Dann machen wir Wiener Würstchen am Mittwoch. Und da müssen wir halt immer gucken vorher, was ist da. Gerade so ein Wiener Würstchen wird ja dann gerne auch schon mal schrumpelig. Dann entweder wir machen sie für die Erbsensuppe weg und machen frische oder wir haben nicht mehr so viele, machen auch frische. So spielt sich das dann ein. Ne?
Okay. Und ab mittags hast du dann quasi frei, ne?
So, wenn ich jetzt, wenn die Personalstärke das so zulässt, dann gehe ich meistens so gegen 11, wenn das Gröbste getan ist, versuche ich dann auch mal ins Büro zu gehen. Und dann, dann habe ich einen Bürojob, so wie jeder. Ne? E-Mails kontrollieren, Angebote schreiben, Rechnungen kontrollieren.
Also das geht alles über deinen Schreibtisch quasi, ne?
Ja, von mir und meiner Frau, ne? Wir haben noch eine Mitarbeiterin, die uns so ein bisschen unterstützt im Büro, aber wir haben jetzt keine reine Bürokraft. Manchmal wünschen wir uns das. Aber es ist sehr schwankend. Manchmal wissen wir nicht, wie wir es schaffen sollen und an anderen Tagen hätte man dann unter Umständen nicht genug Arbeit im Büro, weil wir irgendwie wie so ein Twitter-Ding sind, ne? Im Grunde ein bisschen zu groß, um es alleine zu machen, aber ein bisschen zu klein, um dafür einen einzustellen. So könnte man es eigentlich umreißen.
Okay, ja. Was ist denn so die größte Herausforderung bei euch im Job?
Die größte Herausforderung, wir haben gutes Personal, das macht es uns leichter. Aber wenn jetzt mal jemand sich verändert, spricht auch bei uns, kündigt mal einer oder jetzt gehen auch welche in Rente, gutes neues Personal zu finden, ist, glaube ich, im Moment die absolut größte Herausforderung.
Im sozusagen Herstellungs-, für den Herstellungsprozess für oder beides. Im Verkauf?
Für beides. Also, ja, und als nächstes kommen dann die ganzen Vorlagen, Amtsvorlagen, die man so zu erfüllen hat, ne, wo er Bürokratie sagt, nenne ich es jetzt einfach mal. Das fängt ja beim Müll und der Hygiene an und hört beim Arbeitsschutz auf. Und jeder kommt um die Ecke gebogen. Jetzt hat man Rindfleisch-Etikettierungskontrolle. Dann, wir hatten D draufstehen, weil wir halt gedacht haben, als kleines Beispiel, D ist für jeden hier in Deutschland klar. Und wir schlachten ja selber das Deutschland. Nein, es ist nicht richtig, wie wir das gemacht haben. Haben wir irgendwie, glaube ich, 79 Euro Strafe bezahlt, weil wir Deutschland ausschreiben müssen.
Und da muss ich sagen, kontrolliert das denn? Wer ist das? Was ist das für eine Abteilung?
Das ist die Abteilung Bund. Und das ist das Verrückte. Also Rindfleischetikettierung wird vom Bund kontrolliert. Und alle anderen Tiere werden vom Land etikettiert. Also nur mit, damit man mal so als, mit was man hier für einen Irrsinn konfrontiert wird. Und das sind so die Tage, wo man sich so denkt, ich könnte... Es macht halt auch so vieles keinen Sinn einfach. Ne? Dass, dass wir gewisse Regeln haben müssen, ist alles in Ordnung, dass es sauber sein muss. Natürlich, dass jemand das kontrolliert auch. Aber es ist schon manchmal richtig strange.
Also ich habe auch gelesen, irgendwie seit Februar 24 müssen Metzgereien die Herkunft von unverpacktem Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch in der Theke kennzeichnen. Dies erhöht die Transparenz für Verbraucher. Ist das das dann
zum Beispiel? Das ist genau sowas.
Das ist das.
Ah, ja, okay. Bei Schweinen und Ziegen kontrolliert es das Land und bei den Rindern halt das der Bund.
Okay, ist übrigens auch so ein Klassiker. Ne? Also wenn man mal so ein bisschen googelt, so Entwicklung Metzgereihandwerk und Herausforderungen, dann ist es ganz klar, die zunehmende Bürokratisierung eures Jobs durch neue Vorschriften, neue Verordnungen und insbesondere kleinere Betriebe stellt das eben vor Herausforderungen. Weil tatsächlich müsstest du fast einen nur für sowas abstellen, der sich nur um so einen Driss kümmert. Ne?
Also da wäre aber einer voll beschäftigt dann. Wenn man das alles... Ich glaube, das ist auch das Problem vieler großer Betriebe. Wenn man das wirklich nach 200% nach den Statuten macht, wird man nicht fertig. Also da hört man, ist man vorne angekommen, dann kann man hinten wieder anfangen. Das ist halt, und das kostet halt auch alles Geld. Und das sind halt Mitarbeiter, ja, die am Ende ja nichts zur Wertschöpfungskette, zur Kette da beitragen. Da kommt halt nichts mehr rum. Die verbrennen nur Geld.
Na klar. Bildet ihr denn auch selber aus in eurem Betrieb?
Ja, wir haben jetzt eine Auszubildende im Verkauf und einen Auszubildenden im in bei uns, ja. Und ja, da haben wir auch, da waren wir wieder beim Thema neues Personal schwierig, junge Menschen noch schwieriger. Wir haben ja tatsächlich zwei Algerier hier in Eigenregie hingeholt und da eine Wohnung für eingerichtet und uns auch da versucht, mit um die bürokratischen Hürden mitzukümmern. Einfach um, wie ich schon sagte, es gehen ein paar in Rente irgendwann. Ne? Da wollen wir versuchen, frühzeitig, um auch Schließzeiten wie im vergangenen Jahr zu verhindern, da auszubilden. Es ist allerdings mit sehr viel Energie und eigener Kraft verbunden. Bei dem einen kann ich auch ehrlich sagen, hat es nicht geklappt. Der hat sich dann was anderes gesucht. Die junge Dame macht sich ganz gut, Gott sei Dank. Aber es ist halt schon schwierig, da irgendwie vernünftige Auszubildende, die auch Lust haben. Und das ist für mich immer so das Steckenpferd. Man muss nicht irgendwie, also man kann alles lernen, man muss nur wollen. Und das ist leider im Moment hier in Deutschland das Wollen, daran scheitert es leider häufig. Bock, kein Bock auf Arbeiten, das macht es uns schwer und ja, aber wir kämpfen weiter.
Es ist natürlich, glaube ich, auch so, dass das Metzgereihandwerk, das ist natürlich auch ein Handwerk, das siehst du halt kaum noch selber, dass man sich da was drunter vorstellen kann. Ne? Also
das zum einen, also ich weiß, es machen etliche Betriebe zu. Ich habe da mal, habe da so zwei Zahlen mir mal rausgesucht. Also 2017 gab es hier in NRW noch 960 Betriebe und letztes Jahr waren es noch 650 und deutschlandweit waren es 6.050 und dieses Jahr sind es 4.050. Also
das ist krass.
Und ich weiß von einigen, die aufgehört haben, dass sie halt aufgrund fehlenden Personals aufgehört haben, sowie dass sie keine Nachfolger gefunden haben. Also es ist so nicht einfach, aber ich glaube, das Schwierigste ist, wie wir eben schon sagten, Personal. Wie viele.
Gut, jetzt muss man natürlich junge Leute heute auch anders ansprechen über, was weiß ich, über TikTok, Social Media, über Podcast. So, also man glaubt, das ist halt so, man muss ja auch mal zeigen, wie das Metzgereihandwerk heute auch aussieht. Und was man da alles auch vielleicht an Kreativität machen kann, weil ich glaube, eure ganzen Rezepturen, die sind ja auch, sagen wir mal, Eigenkreationen und ihr lasst euch, glaube ich, auch immer wieder was Neues einfallen. Das ist ja auch nie zu Ende, die Entwicklung jetzt, ne, bei Wurstprodukten oder wie gesagt, du hast auch mal so gesagt, guck mal hier, da hat man uns im Becherhus kennengelernt, zu so einer Abendveranstaltung, da hast du ein halbes Schwein zerlegt. Und da gab es so einen speziellen spanischen Schnitt aus dem Nacken, das Secreto. Ja, klang jetzt nicht besonders lecker, war aber ein super leckeres Stück Fleisch. Ja, und ich glaube, diese Faszination, die ja damit verbunden sein kann, die muss man natürlich den jungen Leuten auch mal zeigen und mal präsentieren. Woher sollen die das sonst wissen? Ne?
Also auf jeden Fall, man kann sich hier selbst einbringen. Man kann ja auch seinen eigenen Geschmack, wenn man gerne kocht. Also das ist ja das Schöne, weswegen wir auch Catering machen. Also ich koche auch schon mal ganz gerne. Weil man dann halt auch das Fleisch nochmal in irgendein anderes Endprodukt als immer nur als Steak oder wie auch immer essen kann. So. Und ja, also ich gebe dir da recht, das ist aber ein nicht nur das Fleischerproblem, sondern haben ein paar Berufe haben das so ein bisschen verschlafen, sich mehr um Nachwuchs zu bemühen. So. Und jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ich weiß nicht, wann ich jetzt noch genau auf irgendwelche Azubi-Messen gehen soll, wenn ich ja schon so nicht meine Arbeit vernünftig fertig kriege. Wir versuchen da über die Innung so ein bisschen mittlerweile entgegenzusteuern, aber man weiß das ja selber, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann ist das schwer wieder rauszuholen. Ne? Es gibt anderthalb Monate im Jahr, wo ich Privates, sag ich mal, gibt es kaum und ja, solange der Weihnachtsmarkt läuft, bin ich unterwegs, sagen wir es mal so. Bis zum 24. Dann haben wir ja hier auch im Laden, ist ja Weihnachtsgeschäft natürlich. Und dann sind immer so die Mitte November bis 24. Dezember ist bei uns Armageddon, sage ich immer.
nicht nur im Laden, sondern auch vorm Laden.
Genau. Ja. So ist das halt.
Klar. Du bist ja stellvertretender Obermeister in der Innung Düsseldorf für Mettmann und Solingen.
Genau.
Das heißt, du tauschst dich mit anderen Metzgereibetrieben aus. Haben die alle ähnliche Probleme?
Also ich kenne keinen, der die nicht hat. So, also okay. Ein paar Betriebe haben auch ihre Öffnungszeiten deshalb schon reduzieren müssen. Da sträuben wir uns ja mit Händen und Füßen noch gegen. Ja. Gelingt uns ja auch einigermaßen, außer jetzt vielleicht mal in den Ferienzeiten oder wenn jetzt mal wirklich wie letztes Jahr zwei Mitarbeitern am Knie operiert werden müssen, dann kommen manchmal Sachen übereinander, die man so nicht planen kann und dann geht es halt nicht anders. Ne? Mhm. So, und jeder weiß das, wenn man mal ein halbes Jahr mit Kniepinne rumgelaufen ist, das muss irgendwann gemacht werden. Und dann sind wir auch die Letzten bei uns, die da irgendwie uns querstellen. Nur teilen können wir uns halt auch nicht. Was macht man? Nachmittag schließen oder schon mal einen ganzen Tag oder in Ferien. Das muss halt dann sein.
Jetzt haben wir noch gar nicht über den Kunden gesprochen. Da hat sich ja auch was getan in den letzten Jahren. Ne? Der Kunde ist ja deutlich kritischer geworden, würde ich jetzt mal sagen. Wo kommt das Fleisch her? Was ist das für Fleisch? Wie wachsen die Schweine auf? Merkt ihr das auch oder ist ja in Grüten die Welt sozusagen noch in Ordnung? Da geht noch alles so wie früher.
Also ich glaube, wir merken das daher, dass die Kunden zu uns kommen, weil sie halt bei uns zum größten Teil Gott sei Dank wissen, dass die Schweine aus Rüten kommen oder das Rind aus Wuppertal-Vohwinkel. Und dass wir alles selber machen. Das Problem haben, glaube ich, eher so die anderen, weil da weiß man ja nun wirklich nicht, was kommt woher. Wenn man dann diese Horror-Stories hört, dass in so einem gehackten, weiß ich nicht, wie viele verschiedene Schweine drin sind, dann, sag ich mal, spielt uns das, glaube ich, in die Karten so, dass es bei uns so ist, wie es ist. Das war auch so ein lustiges Thema mit dieser Rindfleisch-Etikettierung. Wir brauchten eine Charge für unsere Rinder. Und ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, ich sag, was für eine Charge, wo soll ich die hernehmen? Ja, sie müssen ja, wenn sie ihre Rinder schlachten, da müssen sie ja dann eine Nummer für vergeben. Sie wissen doch sonst gar nicht, welches Rind in der Theke liegt. Ja, ich sag, warum? Ich schlachte ein Rind, hänge das ab. Muss ja greifen. Wenn das gereift ist, das braucht ja eine gewisse Zeit, sage ich jetzt mal einfach 2 Wochen, dann kommt das in die Theke und wenn wir das abverkauft haben, kommt das nächste Rind. Und da war dieser Prüfer ganz verdutzt. Ach so, ja. Das hätte er auch so selten gehört. Wir könnten einfach die Ohrmarkennummern nehmen. Das würde ja dann reichen. Es wäre halt nur wichtig, dass wir halt sagen können, das Tier ist das und das ist das. Und da wir ja immer nur unser selbstgeschlachtetes hier in der Theke haben, war das ja dann für uns, ich habe schon gedacht, im ersten Moment, wo ich das gesagt habe, scheiße, wo willst du jetzt eine Chargennummer herkriegen? So hat, also das ist halt so dieses Thema, das haben halt die anderen Märkte haben das nicht. Die müssen halt, wenn sie eine Tüte aufreißen, müssen die gucken, was steht da drauf und müssen das dann irgendwie auf die Theke übertragen. Ist auch ein Riesenaufwand und ich weiß nicht, wie sehr das den Verbraucher am Ende dann wirklich nach vorne bringt. Weil nachvollziehen, was für ein Schild da dran gemacht wird, kann ja sowieso keiner.
Aber so aus Verbrauchersicht, das eine ist, wo kommt mein Fleisch her? Wir haben die Tiere gelebt. Das andere ist auch so, was sind da für Zusätze drin? Ne? Ist das bei euch auch irgendwie so eine Art, sagen wir mal, natürlicher dann, weil ihr das alles so frisch zubereitet? Oder packt ihr da die gleichen Stoffe rein wie jetzt so ein Großmetzger?
Also zum Teil gibt es Stoffe, die rein müssen in eine Wurst aus technologischer Sicht, weil sie sonst nicht so wird, wie sie sein müsste. Aha. Also zum Beispiel dieses Pökelsalz, was natürlich in der Fleischwurst drin ist, weil die sonst nicht so aussehe, wie sie aussehe und auch nicht so schmecken würde. Da kriege ich immer einen Föhn, wenn ich dann höre, das müssen wir verbieten, wo ich mir immer so denke, ja, solange die Zigaretten erlaubt ist, haben wir, glaube ich, kein Problem mit Pökelsalz. Zumal sich ja dieses Nitrit, was da drin ist, abbaut und im Endprodukt gar nicht mehr vorhanden ist. Aber die Politiker wissen das ja häufig auch besser und dann werden da irgendwelche Regeln aufgestellt, wo man sich hinterher fragt, ist ein bisschen sinnlos und schwierig, aber ist egal. Ja, wir haben halt ein bisschen weniger Zusatzstoffe drin, weil wir halt warm zerlegen, hatte ich ja eben erklärt. Um gewisse Sachen kommt man einfach nicht drum herum. Das sage ich auch ganz ehrlich. Für uns steht im Vordergrund natürlich, dass wir versuchen, die Wurst möglichst mager zu machen. Wir gehen im Fettgehalt gerne so an die untere Grenze, um das Ganze auch ein bisschen hochwertiger und bekömmlicher zu machen. Und das ist eigentlich so unser Trick bei der Sache.
Jetzt essen die Leute hier eigentlich auch weniger Fleisch, ne? Ist ja auch so ein Trend, ne? Oder fragen auch so nach, ich sage jetzt mal so, Alternativprodukten. Also so vegetarische Burger, vegetarische Fleischimitate oder sowas. Ne? Werdet ihr damit auch konfrontiert?
Selten. Also wir reden jetzt von also für mich ist immer ein Unterschied vegan und vegetarisch.
Ich meine jetzt mal vegetarisch.
Ne? Vegetarisch, da werden wir schon mal drauf angesprochen. Wir haben ja auch, wir machen einen Grillkäse. Also für beim Thema, an manchen Morgen denke ich mir, du bist bekloppt. Wir machen unsere Grillkäse auch selber.
Okay, das wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, weil den haben wir uns tatsächlich im Sommer jetzt mal geholt.
Ja.
Und der war mega, also der war wirklich mega lecker. Also so von der Konsistenz her innen cremig, außen knusprig, sage ich jetzt mal. Also der war wirklich spitze. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau, den machen die doch nie im Leben selber, da kaufen die doch dazu.
Der Unterschied ist, wir machen Käse rein, nicht irgendwas anderes. Also wir kaufen blockweise Gouda-Käse und im Taler mischen das und haben eine Gewürzmischung so ein bisschen und wir machen diesen Käsetaler selber. Wir machen Gemüsespieße, wir machen Maiskolben, wir machen im Grunde alles, was der Kunde jetzt wünscht. Wir hatten letztens auch eine vegetarische Buffet-Anfrage, fand ich zwar so ein bisschen komisch, aber haben wir auch gemacht, ne? Eher so überschaubar, ne? Also wegen vegetarisch oder gegen Gemüse oder ich habe da nichts gegen. Und wenn einer nicht gerne Fleisch oder Wurst mag, bitte. Mhm. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten schon mal mit diesem Vegan-Trend, weil ich das für mich schwierig ist. Essen ist ja auch so ein bisschen Geselligkeit schon mal. Man geht gerne mal in ein Restaurant und ich finde das kein Ei, kein Käse, kein nix. Für mich wäre es schwierig. Ich würde aber auch wenn jemand das machen möchte, gerne. Wir machen aber keine vegetarischen Produkte. Wir haben das mal von einem Gewürzhersteller eine Hamburger Patty vegane Mischung bekommen. Wasser drauf, Maschen, haben wir gemacht. Ganz ehrlich, da kann ich auch Schuhsohle essen. Und das Verrückte daran ist, die Leute sagen immer, es ist viel gesünder, mag ja auch alles sein. Man kann das ja auch auf verschiedene Art und Weisen ausleben wahrscheinlich. Aber wenn man sich mal diese Fertigprodukte, diese Ersatzcurrywurst oder wenn ich mir da die Zusatzstoffe angucke, und bei uns schreien sie schon, um Gottes Willen, da ist Pökelsalz drin. Mhm. Ganz ehrlich, da ist ja nur Chemie drin.
Ja.
Da braucht man ja ein Lexikon, um rauszufinden, was da alles drin ist. Ja. Und das ist dann, soll dann gesund sein, damit tue ich mich immer schwer. So. Das ist aber meine persönliche Meinung.
Ja, ist nicht nur gesund, ist ja heutzutage auch Klimawandel, CO2 und da ist die CO2-Bilanz wahrscheinlich günstiger und, und. Aber da hast du vollkommen recht, wenn du mal so ein Burger-Patty nimmst, so ein von einer bekannten Marke, die ich jetzt nicht nenne, ich glaube, da sind 18 Stoffe drin und nimmst du jetzt so ein ganz normales Patty aus dem Kühlregal, ich glaube, die hatten da so eine Eigenmarke von so einem Supermarkt genannt, das waren genau vier Zutaten, das war Rindfleisch, Salz und Pfeffer und Zitronensäure für die Haltbarkeit.
Genau.
Oh. Und da kann dann jeder selbst entscheiden, was gesünder ist, ne?
Ja. Genau. Also ich möchte es nicht sagen, dass es alles ungesund ist, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich habe da keine Ahnung von, neben dem, dass es mir nicht schmeckt.
Gut. Also ich halte mal fest, ihr plant jetzt keine vegetarischen Alternativen, so wie die Rügenwalder Mühle, die irgendwann einen Trend gemacht hat, oder andere Metzger, ich glaube in Berlin habe ich mal einen gesehen, der mittlerweile auch, sage ich mal, so eine vegetarische Bratwurst, glaube ich, herstellt und vegetarisches Mett und dergleichen.
Nein.
Ihr bleibt eurem Weg treu, ne?
Genau, also da überlege ich mir lieber eine neue Wurstsorte oder irgendeine Pfanne, die lecker ist. Nee, also eine Fleischerei ist ja auch irgendwie, sagt ja schon das Wort Fleisch. So. Mhm.
Ja, finde ich auch komisch, wenn Veganer da reinkommen und sagt, was haben sie denn so? Ne?
Ich weiß auch nicht, warum eine Currywurst vegan sein muss. Dann ist das halt, sollte das vielleicht irgendwas anderes sein. Egal. Das ist,
was ist denn das Lieblingsessen der Familie Henning?
Oha.
Was ihr alle drei gerne esst.
Ich kann das gar nicht sagen, wir essen viele Sachen gerne. Ich weiß aber, wenn wir im Urlaub sind, dann fehlt uns, egal wo man ist, irgendwann eine Sache. Und das ist beim Frühstück der Aufschnitt, also die Wurstwaren. Weil es gibt einfach im Ausland sowieso ja schon mal eher schwierig, ne? Keine vernünftige Wurst oder selten, sehr selten Salami und Schinken, Rohschinken, lassen wir mal ausgeklammert. Aber Fleischwurst, Leberwurst, also Leberwurst esse ich zum Beispiel im Ausland nie. Das ist das Einzige, was wir vermissen. Beim Frühstück ein bisschen Mett, ein bisschen Schmierwurst, was wir so morgens schon immer mit dabei haben. Das vermissen wir so nach einer Woche Urlaub, zwei Wochen Urlaub. Egal wie schön es dann da gerade ist, das fehlt manchmal so ein bisschen.
Mhm. Aber so ein Lieblingsessen habt ihr jetzt nicht so als Familie, ne?
Also
so.
Ich esse gerne Roulade mit Rotkohl. Weil ich es von meiner Oma noch so ein bisschen kenne, glaube ich. Meine Tochter, die isst Spaghetti Bolognese gerne. Jedes Kind. Und meine Frau, ja, was isst meine Frau gerne? Der, die ist aus der Abteilung, die isst gerne mal so einen gegrillten Bauch oder sowas. Wo so ein bisschen durchzogen, naja, die ist, das macht die gerne.
Richtig deftig.
Ja.
Okay.
Aber wie gesagt, wir sind da, glaube ich, relativ unkompliziert beim Essen.
Intime Frage, esst ihr denn jeden Tag Fleisch und Wurst?
Ja. Also jeden Tag esse ich Fleisch und Wurst, ja. Also wir beim Frühstück haben wir halt immer unseren Aufschnitt dabei, Marmelade und Honig. Aber wir frühstücken, ja, also ich frühstücke mit den Jungs zusammen. Ne? Wir sitzen dann morgens zusammen am Tisch und dann geht einer in den Laden, holt eine Platte und legt dann drauf. Das ist zum einen mal so ein bisschen Qualitätskontrolle, zum anderen ist das ganz schön, dass man auch weiß, wie es schmeckt, was man produziert. Ne? Dann kann man das auch vielleicht mal ändern. Oder wenn der Frank sagte mal, die Fleischwurst war aber heute doch was salziger als sonst, dann erkennt man das vielleicht auch mal selber. Ne? Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Und eigentlich freuen sich auch immer alle, weil man hat ja ein bisschen Auswahl. Und es ist dann wirklich so, dass man sich auch nehmen kann, was man möchte. Und was die anderen haben möchten. Also das wird dann fertig gemacht. Ja, wir essen jetzt nicht jeden Tag ein Steak mittags. Also ich esse dann auch mittags gerne schon mal nur einen Eintopf. Und abends dann Rinderbraten oder so ist das nicht. Also ich glaube, wir essen dann abends auch gern schon mal eine Scheibe Brot, was Normales oder einen Salat. Aber morgens haben wir halt immer Wurst auf dem Tisch. Ist für uns irgendwie normal.
Ja, kommt ja auch ganz natürlich rüber. Also ist ja auch ganz wahr. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr jetzt sagt, nee, also morgens essen wir nur Marmelade und abends essen wir ein Käsebrot und meistens Salat.
Genau.
Dafür seid ihr alle noch sehr schlank, aber da sieht man mal, dass ihr auch hart körperlich arbeitet. Ne?
Aber das ist auch, wie ich schon sagte, erstmal haben wir weniger Fett drin und am Ende macht es doch wie bei allen Sachen die Menge. Also ja, ich kann nicht unkontrolliert irgendwas in mich reinhämmern und mich dann wundern, dass ich zunehme. So, und ja, das ist eigentlich der Trick dabei. Die Mischung macht's. Ne? Von allem etwas ist vielleicht nicht für alle nicht so. Also ich finde den Ansatz ja auch gut, den man immer hört, wenn ich Fleisch esse oder Wurst esse, möchte ich was Vernünftiges essen, dafür esse ich was weniger. Das würde ich sofort unterschreiben.
Was ist denn der Bestseller bei euren Kunden?
Fleischwurst im Ring.
Fleischwurst im Ring, okay.
Die geht. Die machen wir 3 bis 4 Mal die Woche frisch.
Wahnsinn, okay.
Fleischwurst, ja, absolut. Und Mettwurst ist aber auch, jetzt gerade im Winter, ist Mettwurst auch hoch im Kurs.
Ja.
Wir haben ja verschiedene Sorten, also Mettenten gehen wahrscheinlich immer noch mit am besten, aber die Pfefferbeißer sind, das wechselt sich schon mal so ein bisschen ab. Wir sagen schon mal hinten gerne, du weißt nicht, wie du das machen sollst. In der einen Woche, ich sage jetzt mal, fressen sie das. Im Metzger-Jargon, in der anderen das.
Ja, ja, klar. Wenn das stelle ich mir auch schwer
so,
vor,
wenn man ne, das so sagen darf.
Ja,
ja. Wir machen ja kiloweise und dann merkt man das ja relativ schnell. In der einen Woche machst du sonst 4 Kilo davon, in der anderen Woche sonst 4 Kilo davon. Und plötzlich dreht sich dann das Blatt.
Ja.
Warum? Aber wenn wir das wüssten, dann wüsste ich wahrscheinlich auch die Lottozahlen.
Ja, cool. Ja, nochmal zu den Kunden. Also wie gesagt, die haben so ihre Lieblingssachen. Ne? Wissen die, dass ihr eigentlich alles selber macht? Oder gibt es irgendein Produkt, was ihr noch auch tatsächlich fremd einkauft?
Wir haben auch fremd eingekaufte Produkte. Also alles, was so italienische, französische Salami ist, spanischen Schinken, Schwarzwälder Schinken, können wir ja gar nicht selber machen.
Wegen des regionalen Herkunftsnachweises.
Genau. Ne? Es gibt halt so ein paar Artikel, esse ich teilweise auch gerne mal, so eine französische Baguette-Salami, schmeckt total lecker. Darf ich nicht selber machen, kann ich auch in der Qualität nicht machen.
Und wo kauft man denn das dann? Ist das ein Großbetrieb oder hast du dann auch eine Metzgerei in Frankreich, die dir das dann liefert?
Nee, das geht meistens über die Gilde. Da ist so eine Einkaufsgenossenschaft von den Fleischern. Und die knüpfen dann diese Kontakte, weil ich glaube, sonst würde das utopisch von Transportkosten. Das muss ja trotz allem gekühlt werden und Kühlkette eingehalten. Das ist schwierig.
Jetzt habt ihr aber auch so goldprämierte Produkte. Ne? Ich glaube, die Fleischwurst ist ja auch hoch goldprämiert. Ne?
Genau.
Verkauft ihr die auch an andere Betriebe, so nach dem Motto, hier könnt ihr mitverkaufen oder sowas, weil nicht jeder seine Wurst vielleicht selber macht? Oder ist das wirklich nur, kriegt man die wirklich nur bei Rauschmann?
Wir verkaufen an ein, zwei Märkte noch. Fleischereibetriebe gibt es halt eigentlich in der Nähe ja relativ wenige. Die meisten, die es noch gibt, machen auch den Großteil ihrer Wurst, glaube ich, selber, sodass sie sich das gar nicht von uns.
Okay.
Ja, und ob ich das jetzt unbedingt müsste, weiß ich gar nicht. Also, ja, ist halt schwierig für beide Seiten. Ne? Ich müsste da irgendeinen Großhandelspreis mir ausrechnen und die müssten irgendeinen Preis an mich bezahlen, wo sie dann.
Naja, klar.
Produktion ist ja, macht man ja deshalb, weil man sonst eigentlich, es wird auf jeden Fall deutlich schwieriger, dann über die Runden zu kommen, rein finanzieller Natur.
Ne? Ja, verstehe. Okay. Kurze Sache nochmal zum Team, also euer Verkaufsteam. Was mir da immer auffällt, was mir jetzt auch andere gesagt haben, die sind immer mega super entspannt, immer freundlich, kompetent, die kannst du fragen, was du willst. Die haben eigentlich immer eine Antwort parat. Macht ihr da Schulungen oder macht ihr so gemeinsame Team-Events zur Teambildung oder wieso sind die so gut drauf?
Also wir versuchen halt wirklich, wir versuchen verschiedene Sachen zu machen. Zum einen sind wir ja immer selber mit dabei. Das heißt, ich glaube, die sehen halt auch, meine Frau ist oft mit im Laden. Wir machen das mit. Wir verlangen nichts von denen, was wir nicht selber auch machen würden. Dann versuchen wir immer feste Arbeitspläne zu haben. Sprich nicht, ich sag dir am Freitag, wann hast du nächste Woche zu arbeiten, sondern die haben eigentlich feste Schichten, die wissen, wann ihr freier Tag ist, die wissen, wann ihr freier Nachmittag ist. Die wissen vor allem auch, und das muss ich auch meinen Mitarbeitern nochmal hoch anrechnen, wenn die Urlaub haben, haben die Urlaub. Und das Schöne ist, wenn wir in Urlaub fahren, haben wir auch Urlaub. Dann lassen die uns, die machen das hier ganz toll alleine. Mhm. Und nur wenn wirklich was Schlimmeres ist, würden die uns halt anrufen. Und so wäscht da irgendwie wahrscheinlich eine Hand die andere. Und was wir häufiger schon mal gehört haben, wir haben auch wirklich nette Kunden. Und das ist ja oft so, wie es in den Wald reinschallt, schallt es auch raus. Ne? Dann fällt es einem leicht, nett zu sein. Das ist jetzt kein Geplänkel, sondern ich glaube, wenn man irgendwo vernünftig bedient wird, wo jemand dahinter steht, der einem das nett erklärt, wenn man mal eine Frage hat und sich Zeit nimmt, dann weiß man das ja von sich selber. Dann ist das schöner, als wenn dahinter der Theke einer steht, ja, da hast du und tschüss. Mhm. Und ich glaube, das befruchtet sich halt gegenseitig. Ne? Die Kunden kommen gerne und sind nett und im Gegenzug, die Verkäuferinnen sind auch nett. Jeder hat mal einen schlechten Tag, ne? Und ich will auch nicht sagen, dass es nicht auch bei uns schon mal Probleme gibt, ne? Wäre auch irgendwie komisch. Aber im Großen und Ganzen haben wir so einen Leitsatz, wir können erstmal über alles sprechen. Mhm. So, miteinander, nicht hinterm Rücken über den anderen, sondern gerne immer gerade raus, kommt man meistens mit zum Ziel.
Ja. Macht er denn so einmal im Jahr eine Feier oder irgendwie mal eine Weinprobe oder ein Biertasting oder Kesselfleisch?
Nee, wir versuchen einmal im Jahr. Wir nennen es immer Trinkgeldtour. Mhm. Ja, das kann ich auch erzählen. Dieses Jahr haben meine Frau und ich so einen Schulbus gemietet. Der ging dann auf uns als Einladung. Da haben wir so eine Rundtour gemacht. Und die haben uns dann bei so einem Grillhaus in Düsseldorf abgeladen. Die verkaufen zum einen Grill, zum machen aber so Grill-Events. Ne? Und dann haben wir auch da besondere Fleischzuschnitte probiert. Lernt man natürlich auch was bei. Wir hatten auch Wagyu mit dabei, weil man hört ja immer davon, redet davon, so richtig gegessen hatten wir das auch noch nicht. Mhm. Und dann lassen wir es uns da wirklich gut gehen. Das war so eine lockere Atmosphäre. Die haben da zig Grills stehen, da brennt das Feuer. Dann haben die so Kühlschränke, da kann man sich Getränke rausnehmen. Und da machen wir uns einen schönen Abend. Und meistens enden wir dann auch irgendwo. Danach geht noch die handfeste Truppe los, ja. Und das versuchen wir einmal im Jahr auf jeden Fall zu machen. Und dann hatten wir jetzt zum Beispiel hier bei der EM haben wir mal hinten im Garten einen Grill aufgestellt, Fernsehen in die Garage, haben wir ein bisschen zusammen abends noch Freitagsabends war das, glaube ich, das Spiel, das Deutschlandspiel. Und da hat sich das halt angeboten. Ne? Mhm. Ging, glaube ich, um 19 Uhr los, haben wir einen Laden eine halbe Stunde früher zugemacht. Schild draußen dran, ist Fußball, wir gucken auch. Und dann haben wir hinten mit den Jungs und Mädels zusammen geguckt. Das war eigentlich auch lustig. Mhm.
Ja, und ich glaube, das merkt man auch, ne, dass da eben auch über den Tellerrand hinaus auch mal Spaß da mit dabei sein darf und das nicht nur ein Job ist, ne, wo man hingeht, arbeitet und dann darf man wieder gehen. Ne. So in die Zukunft geschaut, ne? Klar, das Handwerk an sich ist natürlich weiterhin sicherlich, bleibt mit Sicherheit spannend. Es gibt ja Trends, Digitalisierung, Robotertechnik zum Zerlegen. Vielleicht hält sowas noch Einzug. Es gibt auch so halbe Theken mit Bedienung oder SB-Theken. Gibt es irgendwas, was ihr noch für die nächsten Jahre plant, was ihr anders machen wollt oder eine bestimmte Kreation, die du unbedingt noch machen möchtest, von der du gehört hast?
Wir haben mit Sicherheit eine Menge Sachen, die wir noch machen wollen, aber was wir, glaube ich, nicht machen wollen, oder da muss schon noch echt viel passieren. Gerade diese Automatisierung, die ist ja teilweise Bezahlautomaten oder ich mache einen Teil meines Ladens zu und stelle da irgendwelche Maschinen rein, die dann, wo du dann mit der Nummer dir deine Würstchen rausziehen kannst. Mhm. Ich habe ja anfangs gesagt, wir machen seit 1905, versuchen wir das alles so ein bisschen, ich sag mal, die Basics zu bewahren. Und für mich gehört zu den Basics in einem Fleischerfachgeschäft, dass die Verkäuferin einem da in die Augen guckt und dass man vielleicht auch, wenn man nicht viel los ist, vorne an der Kasse nochmal eben Schwätzchen halten kann, was auch wirklich häufig so, vielleicht jetzt nicht freitags und samstags, wenn dann mehr los ist, aber so unter der Woche, wird sich mal mit dem Kunden unterhalten, dass dieses Zwischenmenschliche einfach erhalten bleibt. Nicht, ich packe dir jetzt alles in die Tüte, da vorne steht die Maschine, kannst du das Geld reinwerfen und kannst du gehen. Ich möchte nicht niemals nie sagen, ich hoffe aber, dass uns das erspart bleibt, weil das wäre eigentlich nicht das, wie wir uns das vorstellen. Wir machen das mit der Hand selber und wir wollen es auch mit der eigenen Hand über die Theke reichen. Und bis jetzt, wie gesagt, gibt uns der Erfolg recht. Wir waren übrigens jetzt am Sonntag bei der Konditorei Wild. Vielleicht kennt die eine oder andere ich bezeichne die immer als Pendant zu uns. Die sind in Wermelskirchen. Da ist immer bombastisch zu tun. Die stehen alle hinter der Theke. Die haben Torten, die haben Pralinen, die haben Kekse. Es schmeckt alles mega. Wir machen da manchmal schon mal so einen Ausflug hin, gehen eine Runde spazieren und holen uns dann ein Stück Kuchen da. Da funktioniert das auch. Und man freut sich, wenn man mal selber vor der Theke steht und nett bedient wird. Dann haben die, weiß ich nicht, 15 verschiedene Torten. Man weiß natürlich nicht, was es ist. Dann hat man nicht das Gefühl, wenn du das fünfte Mal gefragt hast, was ist das denn, was ist das denn, was ist das denn, dass da hinter einer genervt ist, sondern dass der dir gerne erklärt, was es Schönes in der Aussage gibt und du kannst es mit nach Hause nehmen oder auch vor Ort verzehren. Und das adaptiere ich immer so zu uns. Ich glaube, das genießen auch viele, dass sie halt einfach ein bisschen Beratung mit dabei haben oder halt ein Schwätzchen. Oder ich glaube, das würde fehlen, wenn man das abschaffen würde. Mhm.
Du hast das schön auf den Punkt gebracht. Der Erfolg gibt euch da recht. Deshalb wünsche ich euch natürlich auch jetzt für die nächsten 120 Jahre den Erfolg.
Dankeschön.
Das steht und fällt natürlich ganz klar mit dem Nachwuchs. Da drücke ich euch vor allem die Daumen, insbesondere eurer gesamten Branche, dass es da gelingt, junge Leute für das Handwerk und für den Verkauf zu begeistern, dass dieser Nachwuchs dann auch da ist. Weil sonst sitzen wir tatsächlich immer vor so einer Roboter-SB-Theke, weil einfach keine Leute mehr da sind, die es machen können. Ne?
Das hoffe ich für ganz viele Bereiche. Ist ja beim Restaurants und bei überall, wo Menschen irgendwie einem was nochmal bringen müssen oder was für einen machen müssen, sind ja die Probleme vorhanden, nicht nur bei uns. Und ich glaube, das wird am Ende jeden treffen. Ne? Dann möchte man abends essen gehen und dann entweder gibt es das Restaurant nicht mehr oder es ist ausgebucht, weil noch von 10 Restaurants, die mal da waren, gibt es nur noch 2. Dieses Spontane, da kannst du dann 3 Wochen vorher einen Tisch reservieren und ja, also ich hoffe, dass sich das wieder erholt und dass das ein bisschen besser wieder wird alles. Für uns alle.
Also ganz herzlichen Dank, Alex, dass wir heute mal so ein bisschen einen Einblick in die Metzgerei Rauschmann nehmen durften. Vielen lieben Dank an deine Zeit und schöne Grüße an deine Frau.
Vielen Dank, dass du uns hier berücksichtigt hast bei deinem Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel oder zu wenig geredet. Ja, mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, wenn er sich anhört oder kann was mitnehmen oder hat uns näher kennengelernt, wie auch immer. Ja, danke.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.